Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformation von Schweizer Radio DRS. Ein geplanter Termin und die ungeplante Aktualität. Bundesrat Didier Burkhalter zieht seine 100-Tage-Bilanz, formuliert Ziele. Und er will den Bankdatenstreit mit Deutschland rasch beigelegt haben. Wir reden mit Bundesrat Burkhalter im Tagesgespräch. 2008 war die Schweiz fleißig wie nie, fast 7,5 Milliarden Arbeitsstunden. Dann kam die Krise und die scheint wieder zu gehen. Die Konsumentenstimmung in der Schweiz hat sich verbessert. Und Swiss Olympic hat selektioniert. 146 Schweizer Athletinnen und Sportler reisen zu den Winterspielen nach Kanada. So groß war eine Olympiadelegation noch nie. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Jonathan Fisch.
Bundesrat Didier Burkhalter hat sich zum Bankdatenstreit mit Deutschland geäußert. Er wolle nicht, dass die Verhandlungen über ein neues Doppelbesteuerungsabkommen abgebrochen werden, sagte Burkhalter am Rande einer Medienkonferenz. Und weiter?
Sicher ist, dass wir eine Lösung finden sollen, wo das Verhältnis zwischen Schweiz und Deutschland nicht verschlechtert wird. Wir müssen ein gutes Verhältnis mit diesem wichtigen Partner finden.
Der Schlüssel dazu ist laut Burkhalter eben dieses Doppelbesteuerungsabkommen. In diesem verpflichtet sich die Schweiz gegenüber Deutschland, bei Steuerhinterziehung Amtshilfe zu leisten. Burkhalter zog zudem eine erste Bilanz nach 100 Tagen im Amt. Der FDP-Bundesrat sprach von positiven Begegnungen, auch wenn das Regieren zum Teil schwierig sei. Als Ziel strebe er eine bessere Gesundheitsversorgung an. Zudem will Burkhalter Maßnahmen ergreifen, um den Anstieg der Krankenkassenprämien in Grenzen zu halten. Im Jahr 2008, also bevor die Wirtschaftskrise richtig durchgeschlagen hat, sind in der Schweiz fast 7,4 Milliarden Arbeitsstunden geleistet worden. Das ist ein neuer Rekord, wie das Bundesamt für Statistik meldet. Pro Arbeitsstelle betrug die wöchentliche Arbeitszeit 42 Stunden und 4 Minuten. Seit dem Jahr 2003 ist sie damit um 11 Minuten gewachsen. Wer Vollzeit arbeitete, der machte im Schnitt gut eine Stunde Überzeit pro Woche. Die Schweizer Konsumenten blicken wieder zuversichtlicher in die Zukunft. Zu diesem Schluss kommt eine Umfrage des Staatssekretariats für Wirtschaft SECO. Es hat dazu 1100 Schweizer Haushalte befragt. Der Grund für die zuversichtlichere Stimmung der Konsumenten, sie gehen davon aus, dass sich die allgemeine Wirtschaftslage verbessert und sie rechnen damit, dass die Arbeitslosigkeit weniger stark steigt. Klar ist, eine bessere Konsumentenstimmung belebt den Privatkonsum und das ist die wichtigste Stütze der Volkswirtschaft. Die Post ändert ab dem 1. April die Preise für Briefe und Pakete. Leichte Pakete bis 5 Kilogramm in der Schweiz kosten einen Franken mehr. Pakete ab 5 Kilo werden hingegen einen Franken billiger. Teurer wird auch die Auslandpost. Dort werden die Preise von Paketen und Briefen überall erhöht, um rund 6%. Die Post begründet die Preisänderungen mit der Teuerung, der höheren Schwerverkehrsabgabe und den gestiegenen Löhnen. Anwohner des Atomkraftwerks im bernischen Mühleberg sind mit einer Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht gelangt. Darin wehren sie sich, wie angekündigt, gegen die unbefristete Betriebsbewilligung für das Atomkraftwerk. Diese Bewilligung hatte das AKW im Dezember erhalten. Das Energiedepartement UVEC habe dabei jedoch Fehler gemacht, argumentieren die Anwohner. So habe man etwa den Gegnern des AKWs gewisse Akten vorenthalten. Die aktuelle Betriebsbewilligung des Atomkraftwerks Mühleberg läuft 2012 aus. Viele Länder weltweit kürzen ihre Ausgaben, darunter auch jene für Entwicklungshilfe. Das gefällt der UNO nicht, denn das habe auch Auswirkungen auf die Bildung in den ärmsten Ländern der Welt. Gehe es so weiter, könnten jährlich 16 Milliarden Dollar fehlen. Auch sei damit das Ziel der UNO gefährdet, bis in 5 Jahren allen Kindern freien Zugang zu hochwertiger Grundschulbildung zu ermöglichen. Laut der UNO können heute mehr als 140 Millionen Kinder und Jugendliche keine Schule besuchen. Auch die Schweiz sei gefordert. Sie müsse ihre Entwicklungshilfe umgehend auf 0,5% des Bruttoinlandeinkommens erhöhen. In der russischen Stadt St. Petersburg ist beim baltischen Bahnhof Sprengstoff explodiert. Dabei wurde der Fahrer einer vorbeifahrenden Lokomotive schwer verletzt. Die lokalen Behörden gehen von einem Attentat aus. Im vergangenen November hatte ein Terroranschlag auf einen Zug zwischen Moskau und St. Petersburg 128 Menschenleben gefordert. Die Schweizer Olympiadelegation für die Winterspiele in Vancouver ist so groß wie noch nie. Insgesamt 146 Athletinnen und Athleten hat Swiss Olympic heute selektioniert. Das sind 16 Teilnehmer mehr als noch vor vier Jahren in Turin. Ziel ist, 10 bis 12 Medaillen zu gewinnen. Das sind 2 weniger als vor 4 Jahren in Turin gewonnen wurden. Die Olympischen Spiele in Vancouver beginnen in 10 Tagen und dauern rund 2 Wochen. Wie erst jetzt bekannt wurde, ist am Samstag die Psychologin Ruth Kohn in Düsseldorf gestorben, im Alter von 97 Jahren. Kohn gilt als Begründerin der themenzentrierten Interaktion, eine Methode, die vor allem in der Erwachsenenbildung eingesetzt wird und auf dem lebendigen und entdeckenden Lernen basiert. Bis vor 8 Jahren lebte Kohn im Berner Oberland.
Das war kurz und knapp das Wichtigste. In längeren Berichten und Reportagen, Gesprächen geht es in dieser Sendung heute um die 100-Tage-Bilanz des Neuen. Der zweitbekannteste Didier aus Neuenburg, Bundesrat Burkhalter, ist Gast im Tagesgespräch. Es geht im Bankdatenstreit um Amtshilfe, die die Schweiz nicht geben will und Deutschland wohl nicht braucht. Es geht um die SVP-Absicht, den Bundesrat vom Volk wählen zu lassen.
Die meisten sagen, da sollte man 7 Blocher haben. Solche Zeug, das ist auch nichts, oder nicht?
Viel Volkesstimme zur Volkswahl in der Reportage. Und schließlich geht's nach Vancouver. Erst auf Besuch zu den Indianern dort im kanadischen Südwesten und im Gespräch mit Swiss Olympic Mann Changeli dann um die Frage, wer denn aus der Schweiz nach Vancouver zu den Spielen geht. Jetzt Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.558 Punkten plus 0,9%. Der Euro wird zu 1.47,29 Franken gehandelt und der Dollar zu 1.05,72 Franken. Das Wetter in den Alpen ist es zuerst noch sonnig, sonst ist es bewölkt. Tagsüber schneit es nur örtlich, am Abend und in der Nacht fällt mit starkem Wind verbreitet Schnee. Im Süden ist es zuerst sonnig, dann ziehen ebenfalls Wolken auf. Die Temperatur im Norden 2, im Süden 5 Grad. Am Mittwoch ist es im Norden zum Teil nass. Die Schneefallgrenze steigt auf 700 bis 1000 Meter. Im Süden ist es zeitweise sonnig. Am Donnerstag liegt im Mittelland örtlich Nebel, sonst ist es zuerst sonnig, später gibt es immer mehr Wolken. Die Temperatur im Norden 3 und im Süden 6 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr in der Westschweiz auf der A9 Richtung Martigny zwischen Schäbre und Vevey. Verkehrsbehinderungen wegen eines Gegenstands auf der Fahrbahn.
Jetzt, da Deutschland offenbar gestohlene Bankdaten aus der Schweiz kaufen will, ist der Aufschrei groß, vor allem auf bürgerlicher Seite. Die Schweiz dürfe keine Amtshilfe leisten, wenn sich der andere Staat auf gestohlene Daten stützt, verlangen die Politiker. Laut Experten ist das im aktuellen Fall allerdings gar nicht die entscheidende Frage, denn die Vergangenheit zeige, Deutschland werde wohl auf Amtshilfe gar nicht angewiesen sein. Dominik Meyer.
Die Geschichte wiederholt sich. Vor 2 Jahren ließen die deutschen Behörden gestohlene liechtensteinische Bankdaten von über 700 Deutschen kaufen. Es folgten spektakuläre Prozesse, hunderte Deutsche wurden wegen Steuerdelikten verurteilt, ohne internationale Amtshilfe. Genau das werde sich wohl mit den gestohlenen Schweizer Daten wiederholen, vermutet Daniel Rentsch, Steuerrechtsexperte an der Universität Zürich.
Der Fall Liechtenstein hat gezeigt, dass es in aller Regel die Beschuldigten dann entweder gestehen oder die vorhandenen Daten ausreichen, dass es keine Amtshilfe mehr braucht.
Die Frage, ob die Schweiz Amtshilfe leistet, gestützt auf gestohlene Daten, dürfte sich demnach gar nicht erst stellen. Für den aktuellen Fall erübrigen sich damit wohl auch die laufenden Diskussionen über eine neue Bestimmung im Schweizer Recht, die Amtshilfe in solchen Fällen explizit ausschließen will. Auch Marc Piet, Professor für Strafrecht an der Universität Basel und Experte für internationale Wirtschaftskriminalität, erwartet kein Amtshilfegesuch aus Deutschland. Die Deutschen dürften eine andere Taktik verfolgen, sagt Piet.
Die betreffenden Personen werden in Deutschland genötigt, eine Selbstanzeige zu erstatten. Und wenn sie sich nicht leicht nötigen lassen, dann nimmt man die Medien zu Hilfe und verhaftet sie medienwirksam vor laufender Kamera.
Zwar gehört Piet zu den Kritikern des Schweizer Bankgeheimnisses, dennoch kritisiert er das deutsche Vorgehen.
Ein Staat handelt gegen einen anderen Staat. Das führt unweigerlich in eine Art Wirtschaftskonflikt und es verstößt gegen die Regeln im Umgang von Staaten zu Staat.
Doch im aktuellen Fall, so scheint es, ist die Schweiz erst einmal zum Zuschauen verurteilt. Auch politisch, so Marc Piet, habe die Schweiz wenig Spielraum.
Jetzt könnte die Schweiz Retorsionsmaßnahmen ergreifen. Es gibt Orte, wo Deutschland verletzlich ist. Aber wahrscheinlich ist sie besser beraten, mit Deutschland ins Reine zu kommen und zu sagen, wir suchen einen Weg in die Zukunft. Wir wollen ja nicht den Konflikt maximieren.
Die Zukunft, das ist das neue Doppelbesteuerungsabkommen zwischen der Schweiz und Deutschland. Ein Abkommen, das auch Amtshilfe bei Steuerhinterziehung und nicht nur bei Steuerbetrug möglich machen soll. Die Verhandlungen sind bereits schwierig. Umso wichtiger wäre ein gutes Verhältnis zu Deutschland. Kein Zufall wohl, dass Bundesrat Didier Burkhalter heute Deutschland als wichtigen Partner bezeichnet und vor einer Verschlechterung der Beziehungen gewarnt hat. Doch Deutschland ist bei weitem nicht der einzige Stolperstein auf dem Schweizer Weg zu einer erweiterten Amtshilfe, zu einer Lockerung des Bankgeheimnisses also. Noch immer blockiert sind zum Beispiel auch die Verhandlungen mit Frankreich. Sinnigerweise auch dort, weil die französischen Behörden an illegal beschaffte Schweizer Bankdaten gelangt sind.
Eine alte Idee wird aufgewärmt, die Volkswahl des Bundesrates. Das Volk wollte das Recht, die Bundesräte wählen zu können, schon zweimal gar nicht haben. In den Jahren 1900 und 1942 wurden Initiativen von Linken und katholisch-konservativen abgelehnt. Jetzt probiert die Rechte, die SVP, die Volkswahl des Bundesrats per Initiative vors Volk zu bringen. Und während heute damit offiziell begonnen wird, ist auch schon klar, dass die anderen Bundesratsparteien vom SVP-Begehren nicht viel halten. Doch was sagt das Volk selber, das, wenn es nach der SVP geht, bei Bundesratswahlen künftig das Sagen haben soll? Inlandredaktor Peter Maurer suchte nach Antworten. Draußen vor dem Bundeshaus und drinnen im legendären Café Fédéral.
Was haben wir da? Frau Kopp natürlich, der Knägi dort, Frau Dreyfuss, der Herr Egli natürlich, ja, ja. Wir sehen jetzt da gerade der Richard da hier, das war ja sehr erfolgsnah, mit einem gut verstanden, was er gesagt hat.
Ein Mann aus dem Volk betrachtet im Café Fédéral die Galerie der Bundesräte. Drüben im Bundeshaus werden sie jeweils gewählt, hier hängt man sie auf, an der Wand, einer neben dem anderen. Vorgler neben Richard. Richard, erfolgsnahe, der eins gesagt hat.
Wahrscheinlich hat bei einer Volkswahl ein kleiner Kanton überhaupt nie mehr eine Chance, dass ein Bundesrat gewählt werden könnte.
Blocher neben Galmire, im gleichen Rahmen. Blocher, der SVP-Übervater, der seinen Getreuen früher als Nationalrat zugerufen hat. Von einer Volkswahl könnte auch der Bundesrat profitieren.
Er weiß nämlich genau, wenn man verpflichtet ist, nicht der Parlamentarier. Nicht den Parteien. Nein, meine Damen und Herren, einzig und allein im Schweizer Volk.
Von populistisch populären Ex-Bundesräten jetzt definitiv in die Gegenwart zu Volkesstimme. Die Meinungen sind geteilt.
Das Heuhefele, das Heuhefele, das Heuhefele kann man gar nicht mehr anschauen. Dann tut jede Partei spekulieren. Wenn du mir hilfst, helfe nicht dir. So, dann soll das Volk können entscheiden. Das ist die beste Lösung.
Nein, das sehe ich nicht. Weil sobald das grosse Gelder involviert sind, um jemanden zu wählen, kann man die Leute manipulieren.
Ich würde sagen, es ist eine Demokratie. Das ganze Volk tut entscheiden, nicht? Und der Beste wird gewählt.
Wer Omo die bessere Reklame hat als Persil, der wird Omo gekauft.
Waschpulver-Verkaufsstrategie für künftige Bundesratswahlkämpfe. Volkswahl heißt Volkswohl, verkündet die Volkspartei. Pikant, die SVP hat diesen griffigen Slogan kurzerhand bei den Linken abgekupfert. die damit bereits vor 110 Jahren dem Volk die Bundesratsvolkswahl verkaufen wollten. Erfolglos, wie in der Neuen Zürcher Zeitung vom 5. November 1900 nachzulesen ist.
Ganz vernichtend ist der Entscheid ausgefallen gegen die Volkswahl des Bundesrates, die nach der Behauptung der Sozialistenblätter den Bau der Demokratie krönen sollte.
Die Linken sind gescheitert, jetzt versuchen es die Rechten. Spielt keine Rolle, tönt's im Federal.
Die Idee natürlich gar nicht schlecht. Es kämen Leute zum Zug, wo wir vielleicht gar nicht dran denken.
Ich würde gerne wählen, ich würde gerne mitreden. Und eben sogenannte Abzocker müssten für mich schon mal weg.
Draußen vor der Federaltür fragt man, wieso eigentlich diese Volkspartei Volkswahl Volksinitiative?
Weil sie den Blocher rausgefallen, das ist ein bisschen Rettungskugel.
Ja gut, das ist ja nicht nur der Blocher. Die Mauer haben sie nachher noch abgeklebt reingebracht.
Ich meine, für die SVP ist das eine ganz schlechte Idee. Das Lumpf wird dann nämlich wieder gewählt. Vom Volk wird dann nämlich wieder gewählt. Die, die sie den Weg haben. Von mir aus geht es nicht auf die Rechnung.
So wie es bis jetzt gemacht worden ist, ist es einfach besser. Gut kann es ja nie sein.
Nicht gut, aber irgendwie anders müsste es sein.
Mir tut einfach, dass ich einfach das Glauer einfach. Früher bin ich ein bisschen Sozialdemokrat gewesen, aber ich bin ein bisschen abgekommen jetzt. Da die Kämpfer da und Drang ist auch vergangen, der Gusper ist auch ein Ding für sich. Oder ich werde einfach mehr ein bürgerlicher.
Gusper, der Bürgerliche, hat eins gesagt, bei einer Volkswahl des Bundesrates drohe nicht weniger als das Ende der Schweiz. Gusper ist weg, die Schweiz gibt es immer noch. Und vor dem Bundeshaus wagt sich das Volk zu Musik aufs Glatteis. Schlittschuhlaufen. Ein rüstiger Rentner dreht seine Runden. Entschuldigung, würde das Volk heute die heutigen Bundesräte wählen, wenn es sie wählen könnte?
Nein, muss ich nicht. Das sind Sachen passiert, die man ja nicht nachvollziehen kann. Ja, das Zeug mit der UBS. Dass sie wieder von diesen Boni reden und da niemand einschreitet und sagt, nein, zuerst wird das Geld zurückgezahlt. Ja, das ist eigentlich unser Geld, oder nicht?
Sagt's und tschüss.
Ja, jetzt kann ich schlafen. Ja, vielleicht Toni Brunner und denen, der hat es auch gut, wenn sie da ein bisschen kommen. Schlafen, ja. Ja, sie kommen vielleicht manchmal auf andere Gedanken.
Das Volk zur Volkswahl des Bundesrats, das war eine Reportage von Peter Maurer. Didier Burkhalter wurde letztes Jahr noch vom Parlament gewählt und sitzt seit 100 Tagen im Bundesrat. Er fühle sich im Kollegium äußerst wohl, sagt er, auch wenn die Schweiz derzeit einigen Stürmen ausgesetzt sei und meint damit die Steuerstreitigkeiten mit den USA und mit Deutschland. In seinem eigenen Departement hat für den FDP-Bundesrat ein Thema oberste Priorität, die Gesundheitspolitik. Die will er von Grund auf reformieren. Wie genau, hat er heute dargelegt. Elisabeth Pestalozzi.
Bundesrat Didier Burkhalter denkt bei seiner neuen Arbeit häufig an den französischen General und Politiker zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs, an Charles de Gaulle.
Also Charles de Gaulle hat gesagt, dass Regieren heißt zwischen Nachteilen auswählen. Das heißt, oft sind die Entscheide sehr schwierig und es muss die weniger schlechteste Lösung gefunden, weil es so ist.
Und schwierig sind einige Dossiers in Burkhalters Departement. Man denke an die AHV und an die schwer verschuldete IV, die revidiert werden müssten. Seine größte Aufgabe sieht Burkhalter aber im Gesundheitswesen. Was keiner seiner Vorgänger geschafft hat, will er erreichen. Die Kosten in den Griff bekommen und erst noch die Qualität steigern. Denn mit dieser ist der neue Gesundheitsminister nicht ganz zufrieden.
Gesundheitszustand und Gesundheitswesen in der Schweiz ist gut, aber es könnte noch besser sein.
Man habe in letzter Zeit zu viel über Kosten und zu wenig über Leistungen gesprochen, kritisiert Burkhalter. Und vor allem sei das Gesundheitssystem schlicht zu wenig transparent.
Man weiß, dass es überall gepflegt werden kann, das ist sogar das Beste in der Welt, aber man weiß nicht, ob wir das wirklich gut machen. Machen wir nicht zu viel, um zu wenig am Schluss zu bekommen?
Ob die medizinischen Leistungen richtig eingesetzt werden, darüber will Burkhalter mehr Klarheit. Ein Mittel für mehr Transparenz seien sicher die geplanten Ärztenetzwerke nach dem sogenannten Managed Care Modell. Nach diesen koordiniert ein Hausarzt alle Behandlungen seiner Patienten, unnötige Behandlungen und Doppelspurigkeiten werden so ausgeschlossen. Diese Idee ist politisch auf gutem Weg. Dieses Jahr soll die gesetzliche Grundlage fertig werden. Ab 2011, spätestens 2012, soll sie umgesetzt sein. Auch die neue einheitliche Spitalfinanzierung will der neue Gesundheitsminister bis in 2 Jahren geregelt haben. Diese ist aber heftig umstritten und der Umsetzung droht eine Verzögerung. Kommen aber diese Reformen durch, dann ist Burkhalter überzeugt, wird sich das auch auf die Krankenkassenprämien niederschlagen. Burkhalters Ziel, die Krankenkassenprämien sollen im Jahre 2011 3 Prozentpunkte weniger steigen als bisher. Didier Burkhalters Gesundheitspolitik bekommt nach den ersten 100 Tagen anerkennende Worte. Und zwar von links und rechts. SP-Gesundheitspolitikerin Silvia Schenker.
Ich erlebe ihn als sehr präsent. Und er ist gut informiert, auch schon teilweise sehr in Detailfragen hat er den Eindruck bei mir hinterlassen, als ob er da wirklich sehr gut informiert sei.
Zudem höre er gut zu und setze seine Prioritäten richtig. Und auch Toni Bortoluzzi von der SVP ist beeindruckt von Burkhalter.
Seine Detailkenntnisse sind nach 3 Monaten erstaunlich gut und das lässt doch auf Zukunftsaussichten hoffen.
Vor allem setze Burkhalter auf Dialog und nicht auf Provokation wie sein Vorgänger. Zu diesem, also zu Pascal Couchepin, äußert sich der neue Bundesrat Burkhalter nicht. Zu seinem eigenen Stil sagt er:
Ohne Dialog und besonders ohne Partnerschaft macht man nicht viel in der Politik. Viel entscheiden und umsetzen, das ist nur möglich in unserem Land, wenn wir mit den verschiedenen Partnern und Mehrheiten etwas dauerhaft und solid und auch gerecht machen.
Und daran wolle er sich auch in Zukunft halten.
Und dieser 100-tägige Bundesrat Didier Burkhalter ist um 13 Uhr Gast im Tagesgespräch im 1. und 4. In 10 Tagen beginnen die Olympischen Winterspiele in Vancouver. Wie ganz Kanada gehörte natürlich auch diese Region einst den indianischen Ureinwohnern. In Kanada nennt man sie First Nations. Sie sind heute nur noch eine kleine benachteiligte Minderheit im Land, ärmer als die übrige Bevölkerung, häufiger arbeitslos. Von den Olympischen Spielen sollen sie nun aber profitieren können, wirtschaftlich und kulturell. Jedenfalls versprechen die Organisatoren, die First Nations in noch nie dagewesenem Ausmaß in den olympischen Großanlass mit einzubeziehen. Aber nicht alle Ureinwohner trauen der Sache. Max Ackermann.
Wer beim Wort Indianer an Tipis und Tomahawks denkt, an Federschmuck und Friedenspfeifen, ist bei Tiwani Joseph an der falschen Adresse. Der 39-jährige Direktor der Four Host First Nations Society, der Vereinigung der 4 gastgebenden Indianernationen, ist ein smarter Geschäftsmann, bestens ausgebildet und weit gereist. Seine Mutter ist eine Squamish aus Vancouver, sein Vater ein Maori aus Neuseeland. Und er selber will dafür sorgen, dass die Ureinwohner Kanada das von den Olympischen Spielen auf ihrem Land profitieren können.
The games shouldn't happen within our territories without us being prominent and full partners in the games. I think the change needs to happen where we become more independent, more self-sufficient and more able to contribute to this economy in British Columbia and Canada.
633 First Nations gibt es in Kanada, dazu die Inuit ganz im Norden des Landes und die Métis, die Nachfahren europäischer Pelzhändler und Indianerinnen. Sie alle sollen sich während der Olympischen Spiele präsentieren können, in eigener Regie und Verantwortung. Das verhindere billige Buffalo Bill Shows für gelangweilte Touristen.
The authenticity of the experience will come from the First Nations and the Inuit and the Métis themselves. They're defining it.
Ein Schaufenster zur Welt sollen die Olympischen Spiele für die First Nations werden und ein Wirtschaftsförderungsprogramm. Zwischen 50 und 60 Millionen Dollar fließen laut den Veranstaltern in indigene Firmen, Dörfer und Gemeinschaften. 2000 Jobs sind während der Spiele für junge Indianerinnen und Indianer reserviert. Doch die Skepsis unter den kanadischen Ureinwohnern bleibt groß.
When I talk to 100 native people from anywhere,
90
von 100 Leuten, die er kenne, profitierten in keiner Art und Weise von den Spielen, sagt etwa David Dennis von United Native Nations. Dies ist eine Gemeinschaft, die jene 65% der kanadischen Ureinwohner zu organisieren versucht, die nicht auf Reservatsland leben, sondern meist in großer Armut in den Städten, zum Beispiel in East Vancouver.
A good majority of our people are homeless in East Vancouver, so there's an incredible.
All das viele Geld für die Olympischen Spiele fehle dann für dringend benötigte Sozialprojekte. Keine Spiele auf gestohlenem Land heißt ohnehin die Devise der radikaleren Ureinwohner. Und auch in den Reservaten ist die Stimmung alles andere als euphorisch.
There's many that said they hope that the people don't come through here.
Die meisten hofften, dass sie von den Touristen in Ruhe gelassen werden, sagt Rosalind Sam, pensionierte Lehrerin in Mount Currie, dem Reservat der Lillooet-Nation.
We don't want to be put on a pedestal and, you know, look at us. Good little Indians, you know. Look at, we're dancing for you, or we're drumming and singing for you.
Sie seien doch keine Zirkusbären, die zum Gaudi von Fremden ein paar Tänze aufführten. Und was das versprochene Geld betreffe, sie jedenfalls und ihre Familie und ihre Freunde hätten nichts davon gesehen.
Many of us got together. We brought all our arts, our crafts, our paintings, our beadwork, our leatherwork, you know, our drums.
Sie hätten den Leuten vom Olympischen Komitee all ihr Kunsthandwerk gezeigt, aber die hätten sich nur für das Allerbilligste interessiert.
They didn't buy the nice, you know, the more expensive ones.
Nein, am besten wäre, die Fremden ließen sie in Ruhe, sagt die alte Dame, nun in der Sprache der Lillooet.
Akan Hatlam Kalja Ishama.
Aber wenn ihr kommt, dann benehmt euch nicht wie zu Hause, sondern respektiert uns und unser Land.
Das war eine Reportage von Max Ackermann. In 10 Tagen werden die Massen der Olympiabesucher also Jubel und Trubel in den Westen Kanadas bringen und die Sportler werden in und um Vancouver ihre Kräfte messen. Wer alles aus der Schweiz an den Wettkämpfen teilnehmen wird, hat Swiss Olympic am Vormittag bekannt gegeben. Es sind insgesamt 146 Sportlerinnen und Sportler, so viele wie noch nie. Dennoch bleiben die Erwartungen tief. Swiss Olympic rechnet mit 10 bis 12 Medaillen. In Turin vor 4 Jahren holte das Schweizer Team 14. Wieso jetzt ein bescheideneres Ziel, wenn doch mehr Schweizerinnen und Schweizer antreten als je? Das hat Sportredaktor Christoph Stelchi Giangilli gefragt, den sportlichen Leiter von Swiss Olympic.
Ja, grundsätzlich, wir haben sicher eine Top-Mannschaft am Start mit viel Potenzial. Aber Sie wissen, bei Olympischen Spielen, das sind zum Teil Eintagesrennen, da herrschen andere Bedingungen, andere Anforderungen an die Sportler. Es braucht eine gute Tagesform, es braucht am Tag X wirklich die Qualität, die Höchstform abrufen zu können und so weiter. Man rechnet ja immer, es braucht 3 potenzielle Medaillenanwärter, um wirklich eine Medaille zu gewinnen. Und das ist so eine Grundregel, aber hier und da herrschen dann auch andere Bedingungen und Verhältnisse bei Olympia vor. Und wir haben so unsere Berechnungen gemacht und sagen, okay, realistisch ist 10 bis 12 Medaillen. Und das würde ich jetzt unterschreiben.
Das heißt, es könnten durchaus mehr sein.
Ja, selbstverständlich. Also ich traue der Mannschaft mehr Medaillen zu, keine Frage. Bei Olympia herrschen da schon ein bisschen spezielle Bedingungen vor und da kann es Überraschungen geben, aber auch natürlich positive für unsere Delegation.
Welches ist für Sie die absolut sichere Medaille in Vancouver?
Ich bin jetzt ehrlich und sage, es gibt keine sichere. Sport ist unberechenbar. Es kann am Wettkampftag immer etwas geschehen und es wäre vermessen, mit sicheren Medaillen zu rechnen. Ich glaube auch, wir haben Respekt gegenüber unseren Gegnern, wir haben eine gute Einstellung, unsere Athleten gehen mit einer sehr gesunden und frischen, energiegeladenen Einstellung in die Wettkämpfe, haben den Respekt auch vor dem ganzen Wettkampf und wir rechnen nicht mit sicheren Medaillen.
Es können sich immer noch Sportlerinnen und Sportler verletzen. Rechnen Sie auch noch mit Ausfällen?
Ja, rechnen vielleicht nicht, aber es kann geschehen. Überall, wo man einen Helm sich überstülpt, da ist ein Risiko vorhanden. Und die Athleten trainieren ja auch noch auf diesen Strecken. Es gibt offizielle Trainings und da kann immer etwas geschehen. Also ich hoffe nicht, ich rechne nicht, aber wir müssen bereit sein für diesen Fall. Und das gehört zum Sport, das gehört zum Wintersport. Und daher sind wir auf solche Fälle natürlich auch vorbereitet.
Das heißt, Sie hätten auch Ersatzleute bereit?
Ja, es gibt die Möglichkeit, im Akkreditierungssystem Namen zu ändern und Ersatzleute starten zu lassen. Nur sind wir in Vancouver. Das ist ein bisschen weit weg. Wir können auch nicht für jede Disziplin und für jeden Athleten einen Ersatzmann mitnehmen. Das geht nicht. Aber wir haben in gewissen Disziplinen haben wir diese Möglichkeit ausgeschöpft.
Sagt Gian Gili, der sportliche Leiter von Swiss Olympic.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.